Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Violante es zulassen würde, aber schließlich wurde ihr Wunsch erfüllt. Sie musste den Lügengeist loswerden, ganz gleich, was danach geschah. Es musste jetzt geschehen. Der Pater traf seine Vorbereitungen, aber sie hörte es eher, als dass sie es sah. Er diskutierte mit Violante und verwies die Gräfin schließlich des Krankenlagers. Tatsächlich zog Violante sich zurück. Womöglich hatte es sie verstört, dass eben jene Macht, die sie beide als göttlich ausgegeben hatten, nun ein Werkzeug des Teufels sein sollte. Dabei war Saga keineswegs sicher, was der Lügengeist war, woher er stammte oder warum er sich gerade sie als Trägerin ausgesucht hatte. Der Pater las aus der Bibel, während Karmesin ihr mit feuchten Tüchern zu Leibe rückte und Berengaria ihre Handgelenke auf den Boden presste. Dann versank sie wieder in dem schwarzen Ozean in ihrem Inneren, stürzte durch Finsternis, während der monströse Umriss des Lügengeistes sie umkreiste. Er hatte damit aufgehört, sie zu quälen, versuchte es nun mit Schmeichelei, schließlich mit Drohungen. Sie wunderte sich nur, dass er mit ihrer eigenen Stimme zu ihr sprach, während von außen die Worte des Paters um sie waren. Sie verlor das Bewusstsein, verfing sich in einem Geflecht aus Träumen, von Stürzen, und als sie schrie, da war es, als drohte ihr Körper zu zerplatzen, so als wäre da etwas in ihr, das mit einem Mal zu groß für das Gefängnis ihres Leibes geworden war und nach außen drängte. Später erzählten die anderen ihr, dass sie sich aufgebäumt hatte und dass keine unter ihnen gewesen war, die nicht geglaubt hatte, dass Sagas letzte Stunde gekommen sei. Sie hatte gekreischt mit einer Stimme, die nicht mehr ihre eigene zu sein schien. Sie hatte geweint und gefleht, den Pater verflucht und bespuckt. Dann war es vorbei, und das mochte der Augenblick gewesen sein, in dem ihr Bewusstsein zurückgekehrt war und der Lügengeist seine Macht verloren hatte. Sie horchte in ihr Innerstes, aber sie fand keine Spur von ihm. Ihr Zustand besserte sich schneller, als alle vermutet hatten. Schon am Nachmittag des nächsten Tages, dem dritten seit dem Massaker an den Dorfbewohnern, gelang es ihr, ein paar Schritte zu gehen. Sie verstand es nicht, aber das musste sie auch gar nicht. Ihr Körper war allein ihr eigener, zum ersten Mal, soweit ihre Erinnerung zurückreichte. Violante kam nur kurz zu Saga und versicherte sich, dass es ihr gut ging. Eine leere Geste. Saga war nicht sicher, was genau Violante ihr übel nahm. Ihr Versagen? Ihr Verzicht auf den Lügengeist? Auch der Gräfin musste klar geworden sein, dass die Magdalena mit dem Ding in Sagas Inneren gestorben war. Es war vorbei. Endgültig vorbei. Am Abend des dritten Tages in den Tempelruinen erschien eine Botin des Heeres, das sich an den Hängen des Berges ausgebreitet hatte. Sie überbrachte das Angebot, jeder könne sich ihnen auch jetzt noch anschließen und mit der Flotte die Heimreise antreten. Ausgenommen waren die Kapitäne, wohl auf Beharren der Ruderknechte. »Wenn sie jedes Stück Vieh auf dieser Insel verarbeitet haben, werden sie in See stechen«, stellte Karmesin fest. »Wie lange kann das dauern?« Berengaria hob die Schultern. »Wenn sie die Nacht hindurch schlachten und braten, könnten sie morgen bereit zum Aufbruch sein.«
»Sie werden uns zurücklassen«, sagte Jorinde.
Saga nickte.
»Und wir sollten uns langsam Gedanken darüber machen, ob wir das wirklich wollen.«
Dann ging sie zum Rand des Plateaus. Sie wollte einen Rundgang durch die Tempelruinen unternehmen, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Jorinde folgte Saga. Die übrigen blieben zurück. Die Festungsruine, die irgendwann ein Tempel gewesen war, ehe man sie zu einer burgähnlichen Anlage ausgebaut hatte, saß auf dem eigentlichen Gipfel des Berges. Gleich daneben gab es noch eine zweite Erhebung, die nur über eine breite Steinbrücke zu erreichen war. Von dort aus führte der Weg ins Dorf hinab. Das Plateau selbst war von steilen Felswänden umgeben, so dass die Brücke den einzigen Zugang zum Tempelgelände darstellte. Sie führte über eine tiefe Kluft und war nicht länger als 30 Schritt. Ihr Geländer war hüfthoch und aus Stein gemauert. Das Plateau wurde von den Säulen des alten Tempels gekrönt. Mehr als die Hälfte waren erhalten geblieben, die restlichen ragten als Stümpfe über dem Abgrund empor. Die übrige Fläche war von halb zerfallenen Mauern bedeckt. Die meisten waren mehr als mannshoch, so dass sich ein Großteil der 200 Flüchtlinge dazwischen verlor.
»Sieht aus, als ließe sich das Plateau gut verteidigen«, stellte Jorinde fest.
»Warum sollten sie uns angreifen? Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit werden wir auf der Insel verrotten.«
Jorinde verzog einen Mundwinkel. »Morgen werden wir Hunger haben.«